War ein ganz, ganz, ganz toller
Tag gestern, ein so ein schönes Ereignis, ein wunderschönes, junges, glückliches Brautpaar, ganz tolles Setting. Marina hat wieder gezaubert mit ihrem Team und ich glaube, dass alle, die da waren, bewegt waren und das genossen haben. Und das ist so einer dieser Momente der Liebe war, die immer wieder so aufblitzen im Leben, ne? Die man gerne festhalten möchte. Und meine Predigt heute ist ein Plädoyer, das zu tun, diesen Moment der Liebe festzuhalten. Lasst uns beten zusammen. Vater, es war wirklich schön gestern und es war großartig, zu sehen, wie du die beiden zusammengebracht hast und auch das verfolgen zu können, hier zum Teil aus der Nähe. Einige von uns waren näher dran, andere waren nicht so ganz so nah dran, aber Ehe ist ein Wunder. Wenn du zwei Menschen zusammenbringst, ist ein Wunder. Das verherrlicht dich. Du hast so einen tollen geistlichen Plan dafür. Du sagst, dass die Menschen eins werden, dass sie zusammen dich mehr verkörpern als jeder für sich allein. Da steckt so viel drin, es steckt so viel Wunder drin, es steckt so viel Geheimnis drin. Und danke, dass wir dabei sein konnten, dass wir Zeuge werden konnten. Und wir beten für die beiden, für einen fantastischen Start in ihr gemeinsames Leben und dass du ihre Ehe, ihre Familie, ihre Zukunft segnen wirst. Amen. Meine Predigt heißt Momente der Liebe. Und ich habe dem einen Untertitel gegeben, das Privileg, wie Christen sich lieben dürfen. Es war wirklich eine Freude, gestern dabei zu sein bei der Trauung. Und ich glaube, die Liebe war für alle greifbar, auch die Familie, die Freunde, die da waren, Arbeitskollegen, ich weiß gar nicht, kannte die Leute gar nicht alle, aber ich schätze mal, so die übliche Mischung aus Menschen aus deren persönlicher Umgebung. André, finde ich, hat eine ganz, ganz tolle Traupredigt gehalten, hat alle daran erinnert, wie Gott Liebe definiert und was das bedeutet und auch wie anders das ist als in der Welt. In erster Linie eben kein Gefühl, sondern selbstlose Hingabe. Immer wieder eine Entscheidung, eine selbstlose Hingabe, die das Wohl des anderen an erster Stelle immer wieder sucht. Und das auch und gerade in schwierigen Zeiten. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir erleben jeden Tag anderes. Ob wir es selber erleben, persönlich, ob wir es aus dem Bekanntenkreis hören. Die Nachrichten sind voll von Gegenbeispielen. Paare trennen sich in der Regel, nachdem die Schmetterlinge davon geflattert sind. Männer laufen weg von ihren Familien, wenn es ihnen zu anstrengend wird. Zwischen Arbeit, Wünschen der Ehefrau, den Bedürfnissen der Kinder, dem Haushalt. Und dann glauben sie die Lüge, dass es allein oder mit jemand anderem besser, einfacher, schöner wäre. Eltern wenden sich, wenn die älter werden, häufig enttäuscht von ihren Kindern ab, weil sie nicht so geworden sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil sie einen Beruf gewählt haben, mit dem sie nichts anfangen können. Weil sie einen Partner haben, den sie nicht mögen. Oder weil sie Entscheidungen treffen, die sie nicht nachvollziehen können. Oder Kinder wenden sich von ihren Eltern ab, weil sie ihnen zu doof sind, zu uncool, zu nervig, zu primitiv, zu arm, zu reich. Gibt alle Gründe bei Kindern. Zu konservativ, zu liberal, zu dominant. Und dann irgendwann zu gebrechlich, zu bedürftig. Und dann ist es besonders traurig, weil dann die Eltern im hohen Alter Hilfe brauchen und die Kinder sich dann abwenden. Freundschaften zerbrechen. Weil es denn einen ungelösten Konflikt gibt, weil einer oder beide nicht vergeben wollen, nicht können. Oder weil sie es sich einfach nur einbilden, dass der andere sie nicht mehr mag, ganz oft projizieren wir Dinge in Beziehungen, die gar nicht da sind. Und Rückzug ist meist die einfachere Lösung. In der Gesellschaft bilden sich Gruppen, die sich gegenseitig nicht ausstehen können. Aus welchen Gründen auch immer. Kulturelle, politische, soziale. Und im schlimmsten Fall bekämpfen sie sich und töten sie sich. Und am Ende gibt es ganze Länder und Kontinente, die in Streit und Krieg miteinander geraten. Wir sind da Experten für. In Deutschland und in Zentraleuropa. Und vor diesem ganzen Hintergrund ist das, was Gott uns schenkt, so ein wahnsinniges Privileg. Was Gott, der Vater, was Jesus, was uns der Heilige Geist gibt. Mit der Gemeinschaft, miteinander, mit ihm, Gott und miteinander, mit den Gläubigen. Das ist ein unglaublich großes Privileg und eine unglaublich große Chance. Und so wie Gott sich das denkt, soll das ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Für uns darauf, wie die Beziehung mit ihm sein wird, aber auch wie die Beziehung mit bei uns untereinander sein wird, wenn wir im Himmel sind. Ein Vorgeschmack auf den Himmel und die Ruhe und auf den Frieden, der uns dort erwartet. Die meisten Theologen oder viele Theologen sind der Meinung, dass es nicht langweilig wird, dass wir auch dort was zu tun haben werden und große heilige Aufgaben vom Herrn bekommen werden. Also, aber Ruhe und Frieden kann trotzdem sein, wenn es vielleicht auch arbeitsam ist. Aber kein Streit, keine Feinde, keine nervigen Aufgaben, kein mieser Boss, keine miesen, neidischen Nachbarn, keine Kollegen, die dich mobben. Wir werden alle voll Vergebung und Erkenntnis sein, sodass wir aufhören werden, einander zu stressen oder gestresst aufeinander zu reagieren. Je nachdem, wahrscheinlich ist es häufig eine Mischung aus beidem. Und es wird auch keine, sagt die Schrift, keine nörgelnden Ehepartner mehr geben. Keine stressigen Kinder und keine anstrengenden Geschwister. Und nicht deshalb, weil die nicht da sein werden, sondern weil wir und die gelernt haben werden, richtig miteinander umzugehen und die richtige Haltung zu haben. Diese Woche hat mir ein Freund, der auch an Gott glaubt, ein Meme geschickt per WhatsApp. So ein Witz mit Bildern. Ein Gelehrter kam zum Rabbi. Rabbi, ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Was soll ich tun? Der Rabbi antwortete, heiraten. Der junge Gelehrte guckt ihn an. Und dann werde ich ewig leben? Nein, aber der Wunsch wird verschwinden. Dann fand es lustig, habe ich ihm zurückgeschrieben und habe gemeint, so, ist das der Grund, warum es im Himmel keine Ehen mehr gibt? Dann hat er zurückgeschrieben, was jetzt? Echt nicht? Da ist er noch nicht hingekommen, an die Stelle in Matthäus, weiß nicht mehr, wo es war, 22 oder so, wo Jesus darüber spricht. Er war auf jeden Fall ganz erstaunt, der ist relativ frisch verheiratet. Aber ich dachte so, ich bin so dankbar für meine Frau und das Privileg, dass sie Gott liebt, dass sie ihm gefallen will, das ist so wertvoll. Es gibt nichts Besseres in Ehe, es gibt nichts anderes da draußen. Es gibt immer klügere, schönere, reichere Partner, als wir es sind für den anderen oder als der andere für uns ist. Aber das Privileg, mit jemandem zusammen zu sein, der Gott liebt, der Gott an erster Stelle hat und von ihm gelehrt und gestärkt und geführt wird, es gibt nichts Besseres. Aber der Witz ist eigentlich, trotzdem aussagekräftig, weil auch die, die uns eigentlich lieben und wohlgesonnen sind, können uns manchmal müde und matt machen. Und wir sie auch. Und ich lasse es jetzt offen, ob es an den Leuten liegt und wie sie sich verhalten, Oder ob es an uns selbst liegt und wie wir mit anderen umgehen können. Manchmal ist dieses, was uns stresst, was uns müde macht und matt macht, in uns drin. Durch unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit, durch falsche Sicht auf Dinge, durch was auch immer. Die Art und Weise, wie wir mit Erlebtem und unserer Umwelt umgehen. Manchmal nehmen wir Dinge zu persönlich, manchmal nehmen wir sie zu ernst, manchmal nehmen wir sie nicht ernst genug, wie auch immer. Es ist nicht immer nur die Quelle der Gegenüber, manchmal ist es auch der Empfänger, der Sender und der Empfänger, der für eine Reaktion in uns drin sorgt. Und in dem Ganzen, dann siehst du so eine Hochzeit wie gestern und dann hörst du diese wunderbaren Versprechen, die sich gegeben haben. Also mich speziell hat das Versprechen, was Falco Melody gegeben hat, das fand ich eines der schönsten Eheversprechen, was ich jemals gehört habe. Ich fand es so ein Ausdruck von Sensibilität, Feinfühligkeit, Liebe, Demut, die da mit drin gewesen ist. Und ich glaube, wenn andere Männer seiner Generation das lesen könnten, hören könnten, dann würden sie erstmal auf den Buchdeckel gucken und so, von welchem Hollywood-Autor, welcher Film ist das jetzt nochmal mit Jude Law oder wo kommt das her? Ne, was ist das für eine Schnulze? Und wenn du dann sagen kannst, nee, das ist echt, das ist das Privileg von christlicher Beziehung. Das ist das Privileg von christlicher Ehe. Und die Gelegenheit bekommst, das zu erklären, was das ist. Finde ich das unglaublich stark und kräftig. Und es ist voll, wie meine Jungs Simon sagen würde, es ist voll abnormal. Es ist voll abnormal. Es ist einfach so weit weg von dem, wie die Welt funktioniert momentan und wie die Gesellschaft funktioniert. Und Jesu Botschaft war Freiheit für alle und die Aufforderung, lasst uns alle voll abnormal sein. Amen. Matthäus 11, Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie klingt diese Botschaft für dich als ein Bürger des 21. schnellen, stressigen Jahrhunderts? Jesus sagt, wenn ihr mühselig seid, wenn ihr beladen seid, wenn ihr gestresst seid, wenn ihr überfordert seid, wenn das Leben euch zu viel wird, kommt zu mir. Ich will euch erfrischen. Ruhe. Ruhe für die Seele. Mm. Ja, bitte. Das klingt großartig. Das Leben ist schon anstrengend genug. Wir leben hier in großem Wohlstand, aber damit man seine Familie versorgen kann, spürt man als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau immer ausreichend Druck. Die Erwartungen im Job, die können einem über den Kopf wachsen. Die Erwartungen der Gesellschaft können großen Druck erzeugen. Die Erwartungen unserer leiblichen Familie, für manche sind die kaum auszuhalten. Die Erwartungen vom Finanzamt, die können einem übers Konto wachsen. Aber die Apostel greifen diese Botschaft später immer wieder auf. als Jesus, so wie Jesus darüber spricht mit seinen Jüngern und den Pharisäern, dass die aufhören sollen, den Gläubigen noch mehr Lasten aufzubürden. Man sieht ganz oft, dass Jesus in Situationen kommt und Kinder verteidigt oder Frauen verteidigt oder die Ehebrecherin verteidigt und sagt, lass sie in Ruhe. Lass sie in Frieden. Ladet ihr nicht eure Gesetze auf? Ladet ihr nicht ihnen nicht eure Erwartungen auf? Ladet ihnen nicht euer verkorkstes Weltbild auf? Lasst sie in Ruhe. Die Apostel greifen später auf, Jakobus, Petrus, Paulus in seinen Briefen auch immer wieder, wenn die falschen Lehrer auftreten, dann mit Sabbat anfangen und das Gebot müsst ihr doch noch halten und ihr müsst euch doch beschneiden lassen und ihr sollt doch dies tun, ihr sollt doch jenes tun. Und in Apostelgeschichte 15, als es damals diesen großen Streit gab zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen und die große Richtungsfrage von, ja, was ist denn jetzt? Müssen die Heidenchristen sich jetzt beschneiden lassen oder nicht? Da sagen die Apostel und schreiben es in einen Brief an alle Gläubigen, lasst sie in Ruhe. Apostelgeschichte 15, Vers 19. Und darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine weiteren Lasten aufzubürden. Und ich finde das bemerkenswert und ich finde das großartig und ich finde es wichtig und ich finde es auch für uns in allem Privileg auch eine Herausforderung und eine Frage, die wir uns stellen müssen immer wieder. Ist die Gemeinschaft für uns ein Ort der Sicherheit und der Ruhe und wo wir Frieden finden? Oder erhöht sie den Druck in deinem Leben? Erhöht sie den inneren Druck in unserem Herzen? Erhöht sie den inneren Druck in unserem geistlichen Fühlen? Dann stimmt was nicht. Dann haben wir in dem Konstrukt was falsch gemacht, dann haben wir in unserer Erwartungshaltung was falsch gemacht, dann haben wir in unseren Organisationen, in unserem Zeitplan, wie auch immer, was falsch gemacht. Klar wird jeder von uns immer wieder an Punkte kommen müssen, wo wir uns entscheiden, ja, ich ziehe mich hoch vom Sofa heute. Oder ich gehe doch um 14 Uhr nach der langen Feier gestern Abend noch zum Gottesdienst. Das ist nicht, was ich meine, das wisst ihr auch. Aber ist es der Ort, den Jesus beschrieben hat in Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir werdet ihr Ruhe und Frieden finden. Ich will euch erquicken. Wenn es das nicht ist, dann ist es nicht wegen der Botschaft, sondern dann ist es, weil wir irgendwie Erwartungen haben oder Dinge tun, die das also unmöglich machen. Und was können wir dagegen tun? Also ich weiß, was ich brauche in unruhigen Zeiten meines Lebens. Egal, was die Ursache ist. Leute, die zuhören, Lob, Anerkennung, Ermutigung in erster Linie. So wie Jesus das beschreibt, und so haben wir es auch alles schon erleben dürfen, und so erleben wir es auch hier immer wieder, ist die Gemeinde ein Raum, die Gemeinde ein Raum für ganz, ganz viel positive Entwicklung sein. Es kann ein Raum für Heilung sein. Es kann ein Raum für Heilung von Selbstzweifeln sein, von Mutlosigkeit. Wir dürfen nie vergessen, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Wir tragen alle ein Paket mit uns rum, aus unserer frühesten Kindheit, mittleren Kindheit, Teenagerjahren, auch aus unserer Erwachsenenzeit, zum Teil auch aus unseren Erfahrungen in dieser Gemeinde oder in dieser Bewegung. Wir tragen alle ein gewisses Paket mit uns rum, aber auch Dinge, die uns persönlich innerlich, wo wir kämpfen und ringen müssen, Selbstzweifel, weil uns niemand als Kinder geholfen hat, Selbstbewusstsein zu lernen oder Mutlosigkeit, weil es nicht passiert ist durch unsere Familien oder durch unser bisheriges Erwachsenenleben, dass wir eine Vision und eine Lust aufs Leben bekommen konnten oder was auch immer. Gemeinde und Gemeinschaft kann und soll das heilen. Mit dieser heilsamen Botschaft, die Jesus da verkündet. Die Gemeinde kann und ist und kann es noch mehr ein Raum sein für Heilung von Verletzungen, die wir erfahren haben, bis hin zum Missbrauch. Wenn wir uns die Statistiken angucken, allein in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es zum Teil noch schlimmer, wie viele Kinder, Jungen und Mädchen von Erwachsenen oder auch von Teenagern, älteren Kindern, was auch immer, emotional, körperlich, sexuell missbraucht werden. Die Quote ist wahnsinnig groß. Und in Deutschland kann es sein, dass es bis zu jeder fünfte oder sogar jeder dritte ist, der in irgendeiner Form seinen Missbrauch erfahren hat. Und wenn wir hier mal durchzählen würden, dann wäre alleine in diesem kleinen Raum mit dieser kleinen Gruppe wären hier fünf Leute, die missbraucht worden sind, in irgendeiner Form. Und Wunden von sich tragen über ihr Leben hinweg, bei denen Gott ihnen helfen möchte, die heilen zu lassen und Gott darauf hinwirken möchte, dass es durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern passiert. Die Gemeinde kann der Ort sein für Heilung von Abhängigkeiten. Der Udo kann und macht immer wieder eine tolle Geschichte davon erzählen, wie Gott ihn aus einer ganz, ganz starken Abhängigkeit befreit hat. Es gibt aber auch nicht ganz so starke Abhängigkeiten, Gewohnheiten, die wir haben, Sünden in unserem Leben, wo Gott nicht will, dass wir damit belastet werden. Satan möchte, dass wir damit belastet werden, aber Gott möchte es nicht. Und die Gemeinde soll der Ort sein, uns davon frei machen zu können. Die Gemeinde soll der Ort sein für Heilung von Zweifeln an Gott und Unglaube. Die meisten, die sich jemals für Gott entschieden haben, haben es echt ernst gemeint, würde ich glauben. Und viele, die von Gott weggehen, bei denen fängt der Zweifel irgendwann an, vielleicht als ganz, ganz kleine Pflanze und wächst und wächst und wächst und sie kriegen ihn irgendwann nicht mehr weg oder er fällt ihnen gar nicht auf und dann ist es zu spät oder sie wollen es wirklich nicht, weil sie lieber nach anderen Dingen streben wollen, so wie Jesus es auch sagt im Gleichnis von Sämann. Manchmal sind unsere Herzen einfach woanders hingerichtet und wir wollen es nicht mehr mit dem Gott und mit dem Glauben und so weiter. Ja, dann kann niemand was machen, dann tut selbst Gott nichts daran, er ändert es nicht, wegen unserem freien Willen. Aber manche wollen gerne oder sie wissen noch nicht, ob sie wollen und sie kämpfen für kürzere, mittlere, längere Zeit mit Zweifeln. Und das ist normal. Es gibt auch in dieser Runde jetzt wieder, weiß nicht, ein Viertel, ein Fünftel, die mit starken Zweifeln an ihrem Glauben und an ihrem Gottesbild zu kämpfen haben. Und warum tut Gott dies in meinem Leben? Und warum lässt er jenes zu? Und warum ist es nicht so geworden wie bei ihm? Oder warum macht er jetzt nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte? Oder wie passt diese Schriftstelle mit dem zusammen? Und so weiter. Wenn wir aufeinander aufpassen, dann ist die Gemeinde Raum, also bei allem, was wir alle an Eigenverantwortlichkeit haben, nach Antworten zu suchen, dann ist Gemeinde der Raum, der Heilung bietet. Ich habe drei Punkte, die wir tun können, die wir nicht, ich möchte es jetzt nicht wieder als Gesetzesliste aufstellen, tu das, so, das sind die Zutaten, noch ein bisschen Wasser drauf und dann bei 200 Grad eine halbe Stunde und dann wird alles gut. Aber ich möchte es als Privilegien formulieren. Hier gibt es gibt drei ganz, ganz, ganz große Privilegien, die wir als Christen haben, die wir nicht genug wertschätzen können und die wir nicht vergessen dürfen. Das erste Privileg, was wir haben, ist Offenheit. Das erste Privileg, was wir als Christen haben können, ist Offenheit und Transparenz. In der Schrift ist es auch als ein Gebot formuliert. In Jakobus Kapitel 5, Vers 13 ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. So, wir kennen diese Stelle. Und häufig fühlt sich das als ein Gebot an, was eine ganz, ganz hohe Hürde darstellt. Ich muss offen sein, ich muss meine Sünden bekennen, ich muss mich verletzlich machen. Und so haben wir alle Phasen, wo wir es so empfinden. Aber ihr kennt es wahrscheinlich. Ich denke an ganz viele Phasen in meinem Christsein, wo ich das als Privileg empfinde, dass ich mich nicht nur Gott, sondern Geschwistern öffnen konnte, zeigen konnte, wer ich bin, mit meinen allertiefsten Ängsten, Problemen, Sünden und angenommen worden bin. Und der oder die Person, Bruder, Schwester, meine Frau, Freunde, wer auch immer, haben einfach zugehört, haben akzeptiert. Und wie viel Heilung es allein häufig schon bringen kann, Dinge erzählen zu können und besprechen zu können. Ich weiß nicht, wie es bei Frauen heutzutage in der Gesellschaft ist, aber ich habe das bevor ich Christ war, nie erlebt mit anderen jungen Männern. Ich bin schon recht jung Christ geworden mit 20 Jahren und war vorher auch in christlichen Kreisen unterwegs. Aber diese Art von Transparenz und diese Art von Offenheit und Verletzlichkeit, die ich lernen durfte von Brüdern hauptsächlich, die mir das vorgemacht haben, indem sie sich mir geöffnet haben und transparent und verletzlich gemacht haben, das habe ich nur im Reich Gottes gefunden. Und das ist ein wahnsinniges Privileg. Ich erinnere mich an diese Zeiten, wo ich in meiner ersten, zweiten WG gewohnt habe als Christ in Berlin. Es war eine Zweier-WG. Das war mit Mirko Russo. Ein paar von euch kennen ihn. Und der Mirko war jemand, der hatte das schon verstanden, dieses Konzept. Und er hat einfach angefangen, immer wieder von seinem Leben zu erzählen oder von seinem Tag und was gerade los war und wie er sich gefühlt hat und wie blöd das war und wie klein er sich gefühlt hat und wie er nicht damit zurechtkommt. Und er hat nicht rumgenörgelt, sondern hat es halt erzählt und hat aber seinen geistlichen Kampf gekämpft. Und am Anfang dachte ich so, was machst du da? Was erzählst du mir für Geschichten? Wieso soll ich das wissen? Bis ich das Prinzip verstanden habe. Und es war eine Einladung seinerseits, das auch zu tun. Und das lernen zu dürfen als Christ. Wie gesagt, vielleicht ist manchmal für Frauen einfacher, ich weiß es nicht, vielleicht auch gar nicht, vielleicht ist es gar nicht anders, aber das lernen zu dürfen, Leute, ist ein wahnsinniges Privileg. Und lasst uns daran erinnern, dass wir dieses Privileg haben. Und welche Chancen da drin stecken. Für Heilung und dass wir auch, wenn wir es tun, nicht immer gleich vom anderen erwarten, dass er jetzt wieder funktioniert, komm, zieh weiter, Kopf hoch, wird schon. Ja, manchmal braucht es das, aber manchmal braucht es einfach nur das Hinhören, Dasein. Und ich bin sehr, sehr dankbar für all die, die es für mich getan haben, über die Jahre, auch hier in der Gemeinde, was im Vlad, aber auch Gespräche mit André oder anderen, oder auch mit Pierre, mit den Brüdern, dass ich hier und Kostja, dass wir solche Sachen miteinander teilen können. Eigentlich allen, die schon länger hier sind, auch Udo und Craig. Ne? Also das ist wirklich ein Riesenprivileg. Und Boris, das ist ein ganz, ganz großes Privileg. Lass uns daran festhalten. Das zweite große Privileg, was wir haben, ist Vergebung und Geduld. Wir können und dürfen Geduld üben miteinander. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. André hat ja gestern 1. Korinther 13 gelesen und darüber gesprochen auch, dass die Liebe geduldig ist, langmütig ist, sie sucht nicht das ihre. Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich habe ein Buch in meinem Bücherregal. Ich habe viele Bücher und ich habe auch viele geistliche Bücher. Und ich habe auch viele Bücher über Gemeindeaufbau und Gemeindezusammenhalt und Leitung und dies und jenes. Und ein Buch in meinem Bücherregal heißt auf Englisch Well-Intentioned Dragons. Auf Deutsch übersetzt Drachen, die es eigentlich gut meinen. Und dieses Buch ist darüber, dass es immer wieder Phasen geben kann in der Gemeinde oder in einem Zusammenleben von Christen, wo wir andere Geschwister als Bedrohung empfinden. Durch etwas, was sie tun, durch etwas, was sie glauben, durch etwas, was sie sagen. Und dieses Buch habe ich natürlich aus einem Grund vor Jahren gekauft, weil ich das Gefühl hatte, ich bin umgeben oder es gibt zumindest den einen oder anderen Drachen, den es zu besiegen gilt. Und ich kann mich nicht mehr genau an den Inhalt erinnern, aber einfach die Tatsache, dass es dieses Buch gibt und die Tatsache, dass ich es gelesen habe, sagt ja schon einiges aus. Und es ist einfach so, und deshalb sagt Paulus ja auch, ertragt einander, vergebt einander. Es wird immer wieder Phasen geben, wo es auch Konflikte und Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt. Es ist aber wirklich ein Privileg, das in der Gemeinde erleben zu dürfen. Weil was passiert da draußen? Was passiert bei euch auf der Arbeit? Was passiert in der Politik? Was passiert in Sportvereinen? Die Leute streiten sich, sie fangen an, über sich übereinander zu reden, hintenrum. Sie entzweien sich, sie bauen eine Mauer auf und die ist irgendwann nicht mehr überbrückbar. Und wir haben das Privileg, anders damit umzugehen. Und das ist echt eine Chance und ein ganz, ganz großartiges Geschenk. Und das dritte, und es gibt noch andere, aber das dritte Privileg, für das ich sehr, sehr dankbar bin im Reich Gottes, ist gegenseitige Unterstützung. Gegenseitige Dienerschaft, dass wir einander helfen und dass wir damit das ausleben, was Jesus gesagt hat, aber was Paulus auch sagt in Galater 6, Vers 2, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Und wenn Jesus sagt in der Bergpredigt oder an anderen Stellen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann macht er das auch durch die Geschwister. Dann macht er das auch durch die Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern. Der Heilige Geist tut eine ganze Menge, der Vater tut eine ganze Menge, er wirkt auch eine ganze Menge in uns. Aber die Gemeinschaft, die Beziehungen, die wir haben, die sind Modell dessen, was Gott in seiner Dreieinigkeit lebt. Diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das bedingungslose Einssein, das bedingungslose Füreinander-Dasein. Und das wünscht er sich, dass wir es auch machen. Und Jesus sagt, der Vater ist in mir, ich bin in euch, so ist der Vater in euch, damit wir alle eins seien. Und dass wir füreinander da sein können, dass wir einander helfen können, in den Wirren des Lebens, das Schiff zu manövrieren, durch die Stromschnellen und durch die wilden Wellen und durch die Stürme, Lebensstürme, die da sind. Leute, das ist ein Privileg. Ich kenne da draußen einzelne Personen, die haben einen tollen familiären Zusammenhalt oder die haben einen tollen Freundeskreis, in dem sie das auch haben. Das gibt es auch. Gibt es nicht nur in christlichen Gemeinden, aber es sollte es vor allen Dingen in christlichen Gemeinden geben. Und ich bin so dankbar dafür, bin jetzt seit 28 Jahren Christ, dass ich das erleben durfte, persönlich, diese Unterstützung. Ich denke an die Zeit vor 4 Jahren, als mein Krebs diagnostiziert wurde und ich in der Arbeit Stress hatte und alles Mögliche. Und es war unglaublich, wie getragen meine Familie und ich uns fühlen durften durch eure Gebete, durch eure Liebe, durch eure praktische Unterstützung. Nicht nur von einzelnen Geschwistern und nicht nur von dieser Gemeinde, auch noch von anderen Gemeinden in Deutschland und von anderen Leuten, die uns kannten. Das ist so ein Privileg. Das ist abnormal. Das gibt es da draußen nicht. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Und das ist was, wofür wir so, so dankbar sein können. Ja, die Hochzeit, das war so ein Moment der Liebe. Und für mich war es so ein Moment, wo ich dachte, selber wieder erinnert wurde an diese Privilegien, die wir haben als Christen. Und welche Möglichkeiten wir haben in unserer Ehe, in unserer Kindererziehung, aber auch als Gemeinde. Lass uns daran denken, dass es nicht nur Mühe ist, dass es nicht nur Arbeit ist, es ist nicht nur anstrengend, es ist nicht nur, kostet nicht nur Zeit und Energie und Geld und alles andere. Es ist einfach ein Riesenprivileg, was Gott uns gibt und was wir da haben können. Lass uns voll abnormal sein. Boris, hast du ein Lied für uns das Abendmahl?